PPR, Superflex, Tight End Premium, Drake May oder Malik Nabers?
Malik Nabers.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, haben uns länger nicht gehört. Wie geht's dir denn?
Ja, mir geht's ganz gut. Ich hoffe, dir auch. Jetzt gerade passend zum Aufnahmestart hier der Nachbarshund auch gedacht. Er hat uns lange nicht gehört und fängt gerade an zu bellen. Ich mach mal kurz auf das Fenster zu.
Ich kann dich auf jeden Fall beruhigen, ich höre nichts. Das heißt, auch die Hörer kommen in den Genuss deiner Stimme, ohne gestört zu werden.
Ja, okay.
Ja, ich kann mich auch nicht beschweren. Alles gut hier. Ja, irgendwie, wir sind jetzt müsste man rechnen können, so ungefähr 30 Stunden vom NFL-Kickoff entfernt. Mhm. Roundabout. Also wir nehmen Mittwochabend auf, 19.30 Uhr. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag eröffnen die Chiefs gegen die Ravens die NFL-Saison 2024. Wie heiß bist du denn im Moment? Fühlst du es schon?
Ja, also so langsam kommt auf jeden Fall ein bisschen Hype, was ich ziemlich cool finde. In der Nacht von Freitag auf Samstag gibt es ja auch ein Spiel. Packers gegen Eagles.
Ja.
Und das ist natürlich für uns hier in Deutschland schon was attraktiver. Also,
ja.
Traditionell steht morgen dann auch noch unserer Keeper League Draft mit den Ostfriesen oder beziehungsweise den Native Ostfriesen an. Und da werden wir morgen Abend noch draften. Das ist immer cool, ein cooles Event, mittlerweile schon, wie gesagt, fast traditionell. Da freue ich mich auch schon drauf.
Ja, an der Stelle kann ich auch nochmal schöne Grüße da lassen an die Münchner Truppe, mit der ich, sag ich mal, da gibt es eine große Überschneidung zwischen denjenigen, mit denen, also ich eine Dynasty spiel, der haben wir uns Juni oder Juli zum Live-Draften getroffen, zumindest mal die ersten so ein paar Runden vom Startup, und gestern hatten wir dann eine Redraft, Live-Draft-Liga, auch sehr cool. Wir haben schon gesagt, nächstes Jahr müssen wir das Ganze noch ein bisschen professioneller machen und wir werden uns so ein Draftboard besorgen. Weißt du, wo du hier schön die Namen und so dahin hängen kannst. Also das ist natürlich schon noch besser, als wenn alle am Handy einfach nur draften.
Ja, natürlich, klar.
Unser treuer Hörer M2P ist da quasi so quasi Commissioner und hat viel organisiert, deswegen auch nochmal da spezieller Dank natürlich. Nächstes Jahr brauchen wir dann auch das Commissioner-Telefon und jeder reicht den Pick ein. Das wäre natürlich auch noch, also mit der Verkündung jedes Mal von Martin, ich muss sagen, das hätte natürlich schon die absolute Klasse, wäre die Vollendung dann unserer Liga.
Ja, ich hoffe dann, dass ihr dann ein Wochenende dafür blockt, weil das könnte dann ja schon ein bisschen länger dauern.
Ja, Runde 1 mit so 10 Minuten Clock und so, mit Trade-Verhandlungen und so weiter, das kann man natürlich alles machen. So, ich meine jetzt, wie gesagt, die NFL-Saison steht vor der Tür, deswegen unser heutiges Folgenthema. Wir blicken auch auf die Saison voraus und haben uns ein paar Awards ausgedacht, die wir vergeben wollen, einfach im Vorausblick auf die Saison, was wir so erwarten. Und wir werden die einfach mal durchgehen, ein bisschen diskutieren über einzelne Spieler dann natürlich. Aber bevor wir dazu kommen, starten wir mit den Hörertrades, denn wir haben auch noch ein bisschen Backlog hier zum Abarbeiten. Der erste Trade, der hier kam, ist von Hervorragend und er schreibt: Moin, das ist eine 12er PPR Dynasty mit 9 Startern, bin absoluter Contender und die Picks werden wohl mit too late sein. War mir bei Neighbors und Daniel Jones für kommende Saison einfach unsicher. Habe nur noch Garrett Wilson, Marvin Harrison, Christian Kirk, DeAndre Hopkins, Curtis Samuel auf Wide Receiver. Meine ist die Friedemann-Seite. Ah ja, Friedemann-Seite, logisch. Der Lieber Name ist Friedemann. Danke und liebe Grüße. Friedemann bekommt hier Tyreek Hill, Justin Herbert und Puka Nacua und gibt eben ab Trevor Lawrence, Malik Nabers und 2 25er First. Wir wissen jetzt nicht genau, wann die 25er First liegen. Klar, der eine ist der eigene von Friedemann, das heißt, da absoluter Contender. Er kommt ja klar raus, der ist wohl late. Der andere für uns jetzt einfach mal als random zu bewerten. Phil, was sagst du zu dem Deal?
Ja, also als Contender finde ich den Deal gut. Neighbors und Hill würde ich irgendwo vom Value je nach Situation in eine Kategorie stecken aktuell. Herbert habe ich nach wie vor etwas über Trevor Lawrence. Und Puka für 2 Late First, ja, das wird man auch auf jeden Fall machen. Deswegen kann ich den Deal nachvollziehen, finde ihn gut. Und besonders auch hier 9 Starter sind natürlich nicht allzu viel. Deswegen immer auch gut für die Stats zu traden. Ne? Also passt schon aus meiner Sicht.
Absolut. Auch hier wieder ganz spannender Deal. Ich denke auch für die andere Seite spannend. Kann nämlich sehr viel boomen auf der Seite. Lawrence kann den Schritt machen. Neighbors kann natürlich komplett einschlagen und dann auch schnell auf das Nakur-Level, sage ich mal, kommen. Und ja, die Firsts muss man sehen. Zumindest der eine, den wissen wir ja nicht. Vielleicht ist der auch early. Werden wir dann... Ah ne, beide die Picks werden wohl mit too late sein. Ich habe es ja sogar vorgelesen. Sorry. Mit zumindest wäre natürlich eine nette Sache. Hast du eigentlich, wo wir gerade davon sind, hast du ein bisschen was vom College Football vom ersten Wochenende mitgekriegt?
Ich habe mir die Highlights von Colorado gegen wen haben sie gespielt?
Gegen North Dakota State.
Ja, genau. Die habe ich mir angeguckt. Ein bisschen Shador Sanders gescoutet.
Ja. Interessanter.
Ja, genau, Travis Hunter, Alter, das ist ja, also das ist wirklich ein Monstrum, ne? Ich glaube, er hat zumindest in Teilen des Spiels wirklich alle Snaps offensiv wie defensiv gespielt, also das ist ja schon mal, also mich würde mal interessieren, gab es mal einen ernstzunehmenden Two-Way-Spieler in der NFL, also der wirklich beide Seiten des Balles gespielt hat? Also ich meine, klar, du hast immer mal die D-Liner, die dann irgendwie als Tight End oder als Fullback oder so aufgestellt werden oder so, solche Sachen. Ja. Aber gab es nicht, ne? Oder?
Also nicht in der NFL nach 1950, so
gefühlt. Nee, okay,
also
nicht
in der Super Bowl-Era. Tatsächlich, mir wäre überhaupt niemand bekannt.
Nee. Also, ich glaube auch tatsächlich, dass das nicht vom College
nicht
in die NFL übertragen.
Das wird doch nicht passieren. Nee, glaube ich auch nicht.
Nein, aber das ist ja schon Wahnsinn, ne? Also,
ja.
Ja, also das war das, was ich gesehen habe.
Nachdem Pat Surtain heute den neuen Vertrag unterschrieben hat und er, glaube ich, sich damit in Average Annual Salary bei DK Metcalf einordnet, der irgendwie Wide Receiver 13 ist im jährlichen Salär, wüsste ich, was ich dem guten Travis rate für die weitere Ausrichtung seiner NFL-Karriere.
Ja, sicherlich. Offensiv immer. Ja. Besser als defensiv.
Ja, ja. Wir müssen dabei, wir haben gar nicht über die Vertragsverlängerungen gesprochen, ne? Vielleicht ganz kurz. Brandon Ayuk bei den Niners geblieben. Für dich gut für ihn oder schlecht?
Aus Fantasy-Sicht? Oder?
Ja. Ja, jetzt nicht für ihn persönlich sowieso guter Deal, aber das.
Ja, also aus Fantasy-Sicht finde ich es so mittelmäßig, ne? Mhm. Es ist halt nach wie vor eben, man hätte auf jeden Fall bessere Situationen haben können für ihn, glaube ich, aus Fantasy-Sicht. Also so bleibt er für mich halt ein Spieler, der halt Boom or Bust ist, also von Woche zu Woche. Für Best Ball sicherlich interessant, aber ich glaube, in Line-Up-Ligen wäre er jetzt nicht mein präferierter Spieler, ihn zu haben.
Hättest du Pittsburgh lieber gesehen?
Wahrscheinlich schon, ja.
Okay. Für Pickens auf jeden Fall sehr gut, dass Ayuk nicht gekommen ist. Ich glaube, so viel kann man sagen.
Ja.
Definitiv der Gewinner an der Verlängerung. Und dann, was sagst du zum Chase Holdout?
pay that man, sage ich dazu. Also am Ende werden sie ihn eh bezahlen. So, und er wird auch das kriegen, was er fordert. Einen Penny mehr als Justin Jefferson war, glaube ich, die Aussage. So, und ich glaube, das wird auch so passieren.
Ja, ich finde es crazy, dass er aber quasi seinen Vertrag dann im gleichen Jahr bekommt wie Jefferson, ne? Also ich verstehe die Bengals ein bisschen, dass sie sagen, Junge, du hast noch 2 Jahre Vertrag, ich bezahle dich nächste Offseason und dann kriegst du auch deinen Penny mehr, aber halt nicht dieses Jahr. Also es ist, spannend.
Achtung, aber das ist ja aktuell wohl der Trend.
Von was? Also
ja, naja, weil Trent Williams bei euch doch auch einen 2-Jahres-Vertrag.
Ja gut, der hatte natürlich 0 Garantien und der hatte 3 Jahre sogar noch Vertrag. Aber der war ja nur damals damit, der war, kannst du dich noch dran erinnern, wie er irgendwie für, ich weiß nicht mehr den Gesamt, also keine Ahnung, für damals 128,1 Millionen Gesamtvolumen unterschrieben hat, einfach nur weil, was David Bakhtiari davor den höchst dotierten Lineman Total Deal gemacht hat mit 128 und er hat wirklich so 100.000 auf die 6 Jahre draufgelegt bekommen und dann musste halt, da hingen damals 3 ungarantierte Jahre hinten dran, da war schon klar, der ist eigentlich ein 3-Jahres-Vertrag. Und deswegen wundert mich das nicht, aber Chase, wie gesagt, noch 2 Jahre Vertrag, inklusive 50 Option natürlich. Wundert mich, dass er quasi das jetzt schon so durchzieht. Da ist er ja schon ein Jahr früher dran als der CD-Holdout, als der IUK-Holdout, Jefferson-Vertrag, Amon-Ra-Vertrag und so weiter.
Ja, einerseits, also er bringt halt damit dann endgültig seine Schäfchen ins Trockene. Also nicht, dass er jetzt nicht schon genug Geld verdient hätte, aber damit hast du halt wirklich diese Life- oder Generation-Changing Money halt verdient, ja, ne? Von den Garantien her. Ich glaube, das ist ein Thema an sich. Wenn er jetzt noch ein Jahr warten würde, würde er natürlich noch mehr Geld bekommen. Aber ich glaube, in den Sphären ist es halt auch dann egal. Und er weiß halt, dass die Bengals ihn halt bezahlen werden. Die werden, also wenn er nicht spielt, dann werden die ihn halt auf jeden Fall bezahlen, glaube ich. Ja. Alles andere wäre schon eine große Überraschung.
Ich habe ihn gestern an 1.11 dann gedraftet in unserem Draft eben und da ist er schon eben ein gutes Stück gefallen. Ich habe ihn dann nicht mehr fallen lassen, weil ich das dann schon, es war mir das Risiko auf jeden Fall wert. Ich bin echt gespannt, aber ob das jetzt, also ob er jetzt am Wochenende schon spielt, langsam wird das eng.
Das könnte knapp werden, aber vielleicht dann Week 2 oder 3.
Ja. Gut, dann rüber zum nächsten Hörer-Trade, der kommt eben von M2P, dem angesprochenen Martin, vor dem Startup-Draft in unserer neuen Munich Dynasty mit Flo. Das ist eine Superflex, PPR, Titan Premium und 11 Startern hat M2P hier diesen Deal gemacht. Er hat den 308 abgegeben und dafür den 507 und einen 25 First bekommen. Erstmal, Phil, was sagst du zu dem Deal mal so plain? Findest du, das passt für einen Förster so runterzugehen?
Ja, hätte ich wahrscheinlich gemacht, ja.
Am Ende wurde der Deal wie folgt. Martin hat hier Drake London abgegeben und dafür Tank Dell und einen 25 First bekommen. Ich denke, jetzt wenn man es so sieht, für mich wäre es immer noch klar, Tank Dell und den 25 First, nämlich auch nachdem das Board gefallen ist über London.
Ja, also tatsächlich wundert mich, dass London so tief gefallen ist. So, das muss ich schon sagen. Also ist für mich mittlerweile eher ein Startup-Second-Rounder. Gut, das ist jetzt schon ein bisschen her, obwohl egal eigentlich, ne? Also für mich ist London auf jeden Fall ein Startup-Second-Rounder schon. Das war also an dem Punkt auch schon Value. Also wenn ich den Deal gemacht hätte aus Sicht des Hochtradenden, dann hätte ich mich im Nachhinein nicht so schlecht gefühlt, wie ich mich mit dem Plain Deal gefühlt hätte.
Okay, spannend. Das ist interessant. Also ich denke, London-Runde, also wenn du in der zweiten Runde draftest, bei der Menge an Quarterbacks, dann bist du auf jeden Fall schon ein Stückchen überm Konsens unterwegs.
Das werden wir vielleicht später in der Folge noch sehen.
Sehr gut.
Spoiler sehr, an der Stelle.
Gut. Dicker Spoiler-Alert. Gut, dann gehen wir mal weiter. Okay. Ich muss mal ein Stück runtergehen. Hier geht's los mit Eule. So, ein Trade aus einer der TID Liga, die Invitational Dynasty von Tinosaurier. Und zwar bin ich hier im Aufbau Chucky schon im Contender-Modus. Es ist eine 11-Starter-Superflex. Viele Grüße. Eule bekommt hier Jonathan Brooks, Xavier Worthy und Ladd McConkey und gibt dafür ab Marvin Harrison und Josh Downs. Also im Prinzip kann man sagen, wenn wir das mal so in unsere Rookie-Draft-Season, wenn wir uns da zurückdenken, irgendwie 1-0, was war es, 8, 9 und 10 zusammengepackt und oder bekommen hier für Eule dafür eben abgegeben den 1-0-2 und Josh Downs. Würdest du sagen, das ist ein faires Paket hier, das er für Marvin Harrison bekommen hat, oder nimmst du lieber das Elite-Talent?
Ja, also der Deal hätte im Draft nicht geklappt, ne? Also so viel kann man auch schon sagen. Also den hättest du vor einem halben Jahr nicht machen können, den Deal. Ja, vielleicht so ein bisschen Value damit verschenkt, wenn man sagt, okay, den Pick will ich eigentlich nicht machen oder ich will Marvin Harrison nicht haben. So, dann ihn jetzt für das Paket abzugeben, so, boah, weiß ich nicht. Also
Warte. Du
down.
glaubst, dass du den 1 und 2 nicht bekommen hättest für 108, 109 und 110?
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube,
Boah.
also ich bin mir unsicher, ob das überhaupt, also dass die Picks auch gewesen wären hier bei den Spielern, aber
Ja,
selbst
okay,
wenn wir
gut.
das im
Ja.
Raum stehen lassen, ist ja nun fiktiv,
Ja.
glaube ich nicht, dass der geklappt
Okay.
hätte. Also
Ja, okay.
zumindest nicht in allen Ligen. Ich würde sagen, drei Viertel der Ligen nicht.
Interessant. Ich hätte eher gesagt, du bekommst nicht, hättest nicht so viel für den 1-0-2 bekommen, gefühlt.
Boah. Ja, doch, glaube ich schon. Also, der wurde schon hoch bewertet. Also, das war schon relativ crazy, fand ich jedenfalls.
Okay. Das heißt, du siehst es eher so, dass Harrison hier ein bisschen günstiger vom Board ging. Ja, ich bin hier, glaube ich, ein bisschen auf der anderen Seite. Es sind 11 Starter. Ich finde Brooks, Worthy, McConkey schon spannend. Glaube ich, hätte, wenn ich gerade wenn man da jetzt am im Rebuild ist, aus Harrison wird es nicht mehr. Also
Nee.
das ist dann schwierig. Kann aber auch, war total witzig. Gestern habe ich noch mit, hat Martin auch, als wir ein bisschen geratscht haben, erzählt, er hat letztes Jahr einen Hörertrade von uns ein, also bei uns eingereicht. Und da hatten wir dann in der Folge gesagt, jo, also den kann man machen, aber jetzt muss er halt auch gewinnen. So, und dann hat die Playoffs verpasst. Und er hat den Deal nochmal vorgelesen und ich habe gesagt, ja, okay, ich glaube, du hast ihn trotzdem leicht gewonnen. Weil er halt in dem
Okay.
Deal gibt, da hat er halt abgegeben Quentin Johnston, er hat abgegeben Jackson Smith und Jigba, er hat irgendwie abgegeben. Also da ist halt wirklich noch ein First, glaube ich, aus dem, gut, das ist halt dann jetzt der 1-0-6 geworden. Und bekommen hat er halt, ich weiß es gar nicht, Herbert und Chase. Also so. Gab noch ein bisschen was dazu, aber es war immer noch so, dass man sagt, okay, du hast halt zum Beispiel QJ, also der Quentin, abgegeben und der war halt, ist halt jetzt einfach nichts mehr wert. Und sowas kann natürlich hier mit Brooks, Worthy oder McConkey, da kann auch sein, dass da einer nächstes Jahr einfach gar nichts mehr wert ist. Und
Ja, davon
dann,
ist sogar auszugehen.
ja, klar.
Gesetzt, also wenn wir
Ja,
Wahrscheinlichkeiten
ja,
annehmen, dann wird
ja.
einer davon wahrscheinlich nichts mehr wert sein.
Ja,
So, und
genau. Klar, du weißt auch
ja,
nicht, ob Harris noch das gleiche wert ist. Wissen wir auch nicht. Auch keine Sicherheit, ne? Genau.
am Ende natürlich, ich sag mal, klar, das sind immer, also am Ende ist es, wenn wir da, wir bewerten ja immer nur Wahrscheinlichkeiten so,
Ja,
und da ist die
richtig.
Wahrscheinlichkeit, dass ein so hoch gedrafteter Receiver einschlägt und ich sag mal, der als Jahrhunderttalent gilt, ist schon relativ hoch.
Ja,
Also da
ja,
würde ich
ja, ja.
schon eher meine Chips draufsetzen. Und bei den anderen
Ja.
ist es halt so ein bisschen Glücksspiel, ne? Und dazu hast du noch Downs, der zumindest mal, also mich würde jetzt nicht wundern, wenn Downs halt eine bessere Karriere als McConkey beispielsweise hätte. So, oder eine ähnliche. Dass die einfach
Ja.
vergleichbare Spieler in der NFL sind über
Ja.
die nächsten Jahre so. Und da, wie stark muss Worthy hitten, dass er dann quasi mit Harrison mithält? So, klar, natürlich möglich ist das immer, ne? Also, ja.
Ja, spannend. Wir kommen zum letzten Deal. Okay, der, ich sehe gerade, der ist mit mir gewesen, der Deal. Das heißt, den müssen wir einmal, den muss ich mir von dir natürlich jetzt erstmal bewerten lassen. Unser Dumpway hat hier mit mir getradet. Er sagt, ich habe das Team in der Offseason übernommen. Das Team braucht dringend einen Rebuild. Mein eigener 25er First war bei Flo und da konnte ich meine restlichen Producer abgeben. Liga-Settings sollte Flo kennen. Ja, es sind 9 Starter, ist so 2 Running Back, 2 Receiver, eine Receiver Flex, 2 normale Flex, genau. Super Flex auf jeden Fall auch. Das noch dazu. Ist ansonsten aber ganz, also relativ normales PPR Tight End Premium Setting. Ich habe eben diesen 25 First gehalten. Das Team war ein potenzieller Contender, aber war schon so dünn, dass ich wusste schon auch, das ist eine gute Chance, dass wenn da ein, zwei Verletzungen kommen, kann das die Playoffs verpassen. Dumpway hat eben hier für den eigenen 25 First wieder getradet, hat dazu von mir noch Jackson Smith und Jigba bekommen und Jalen Wright. Abgegeben hat er dafür an mich Derrick Henry, Aaron Jones, DJ Moore und Daniel Jones. Würdest du sagen, das war ein fairer Value, um ja, den Rebuild für das Team einzuläuten?
Ja, also ich glaube, dass diese Situationen sind ja immer so ein bisschen Mexican Standoff, sage ich mal. Also im Endeffekt, wenn du den Deal nicht machst, dann ist die Gefahr, dass er dann doch nochmal sagt, okay, ich behalte die Producer, spiele noch eine Saison um die Playoffs mit und dann wird es doch nur ein Mid-Pick. So, das heißt also, na klar, jetzt wird er wahrscheinlich am Ende des Tages wahrscheinlich, weiß ich, ein Top-3-Pick sein. Das, ne, also danach kann man ihn jetzt natürlich schwierig bewerten. An sich finde ich es, glaube ich, ein fairer Deal. Also Henry und Jones sind gute Producer für das Jahr, aber natürlich vom Wert her, so da kann jederzeit der Drop-off kommen, eine schwere Verletzung und die Karriere ist vorbei. Moore, sicherlich ein interessanter Spieler und der auch der wertvollste, den du hier bekommst. So, völlig okay. Daniel Jones, ja, meine Fresse, ne? Also vielleicht als QB 3 oder so ist es okay, aber mehr bestimmt nicht. Ja, und dann halt Smith und Jigba, muss man mal schauen. Natürlich auch ein Breakout-Kandidat irgendwo. Aber natürlich auch die Chance ist natürlich auch 50-50. Wright, auch ein cooler Spieler, aber der wirklich dann sein Potenzial abrufen darf auch in der Offense, bleibt fraglich bei der ganzen Konkurrenz. Ja, und der First, gut, wie gesagt, wenn man ihn jetzt mitbewertet in dem Deal, was man ja so gesehen machen muss, ja, es ist, glaube ich, in einer nicht so super starken Draft-Class, wie sie aktuell aussieht, sicherlich ein Deal, den man auch für beide Seiten so machen kann. Völlig okay.
Genau, ich muss den halt jetzt mitbewerten, weil ich schon dachte, also wird kein Top-3-Pick mit dem Roster, das er dann hatte, im Prinzip so. Da habe ich nicht dran geglaubt. So, jetzt halt nach dem Deal kann sehr gut einer werden. Und die Draft-Class ist nicht, ist in der Tiefe nicht so stark, das stimmt. Ich glaube, so zweite Hälfte der ersten Runde, da müssten jetzt schon noch ein paar kommen, die einschlagen, die eine gute College-Saison spielen. Gibt ja schon ein bisschen jetzt Hype um Garrett Nussmeier von LSU zum Beispiel, der ein cooles erstes Spiel hatte. Und wer weiß, so ein Quarterback, wenn der dann plötzlich an Nummer 1 geht, kann halt das, kann natürlich den Value dann auch immer noch mal ein bisschen pushen, dieser Rookie-Class. Und hast du das vielleicht noch mal, jetzt muss ich kurz auch zum College Football Week 1 noch mal zurückgehen, hast du die Statline von Ted McMillan, heißt er McMillan? Nee, doch McMillan, oder? Der Tyroa McMillan.
Tyroa, ja.
Genau, nicht, dass ich den Nachnamen falsch ausspreche, aber hast du die gesehen?
Nein, habe ich nicht gesehen, aber es, also kurz zu dem Spieler, einer, also den Spieler, den ich echt schon lange feier und auch in einigen Devi-Ligen halte. Und das ist echt so ein richtiger, also einer meiner Devi-Wins über die letzten Jahre. Es gibt auch genug Losses, da könnte ich sicherlich seitenlange schreiben, aber auf jeden Fall ein Spieler, den ich sehr mochte und ja, wo ich auf jeden Fall hyped bin. Aber die
Er
Statline
ist
habe ich
der,
nicht gesehen.
er ist halt der Nächste. Er ist, also gut, okay, ich meine, es ging gegen Northern Arizona, deswegen, und sie haben auch konsequent bis zum Schluss darauf verzichtet, ihn zu doppeln, sodass es die Leute schon witzig fanden. Aber er hat einfach Moment, ich muss 10 Receptions für 304 Yards und 4 Touchdowns aufgelegt.
Ja, gut.
Ja.
Ist ja, dann, das kann man machen.
Kann man so machen. Und ja, genau. Also er ist gut in die Saison reingestartet und er ist im Moment schon der, ich würde sagen, der klare Favorit für, also für den ersten Pick in den Rookie Drafts nächstes Jahr. Top 3 scheint ziemlich safe zu sein. Luther Burden gibt's noch. Du hast ja schon Shedeur Sanders angesprochen, da bin ich mir noch nicht so sicher. Also ob der dann wirklich auch so früh geht im NFL-Draft und so. Irgendein Quarterback, glaube ich, wird schon noch reinkommen. Hoffen wir es zumindest mal. Gibt ein paar coole Spieler einfach, aber es wird tatsächlich relativ dünn dann relativ schnell. Aber die, also so ein paar Top-Receiver werden wir haben und ich glaube, Ted McMillan ist einer, ist wirklich ein richtiger Elite-Receiver, der da reinkommt und wenn der noch mit, also brutal, brutale 2 Jahre schon am College gehabt und ja, startet jetzt schon wieder richtig durch. Das wird das heiße Eisen. Und ja, wenn du den ein paar Mal in Devys gedraftet hast, wäre der ging nicht mal so Devy 101, ne, so bei den Freshmen, sondern nee. Den hast du irgendwo Runde 3, 4, 5 da mal so mitgenommen als Shot und dann hittet das Ding einfach so. Das ist halt schon herrlich.
Ja, das, also wie gesagt, neben sehr vielen
klar,
sehr das vielen ist,
brauchst du nur ein bisschen
Glück, ne?
Ja.
Aber
es, nee. Zahlt sich halt doch aus, einfach auf 24/7 Sports zu gucken und dann, ah, der Typ ist 6'6 groß und 210 Pfund schwer, den nehme ich mal.
Bitte so. Verrate hier nicht meine Strategie, ja.
Nicht die Edge klauen.
Ja, ja, wirklich.
Sehr gut. Okay, ja, wunderbar. Also das dazu, ja, ich meine, ich bin gespannt. In der Liga bin ich ein bisschen vom Pech verfolgt gewesen. Letztes Jahr bin ich als Contender gestartet, habe den 1-0-1 am Ende gemacht, weil ich dann plötzlich im Toilet Bowl auf einmal abgegangen bin mit meinem Team. Habe dadurch nochmal 2 Bonusplätze in der Draft Order gemacht. Bin von 1-0-3 auf 1-0-1 hochgekommen, nur okay. Um meinen Pick schon lange weggetradet zu haben. Also es war wirklich wunderbar.
Ich habe jetzt gerade mal geguckt, während wir hier gesprochen haben. Also ich habe Ted McMillan tatsächlich in der Devy im Jahr 2023 an 2.10 gedraftet.
Ah, 2.10. Ja, du hast ans Talent geglaubt.
Ja.
Das ist gut so. Wunderbar. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt rüber zu unseren Awards, also zu unserer Award Prediction quasi. Und wir haben ein paar, ja, mal ein bisschen, sage ich mal, so ein paar specialige Awards dabei. Wollen wir auch einfach mal ganz plain and simple die ganz einfachen Awards auch noch vergeben?
Ja, gerne.
Ja,
gerne.
Also, ja. Sehr gut, sehr gut. Dann würde ich sagen, wir starten mit den plain and simple ones, oder? Einfach, ich würde mir sagen, die Position, wer sind die Position-Winner? Und da würde ich dich einfach mal starten lassen. Wer ist denn deiner Meinung nach der Quarterback of the Year für 2024?
Ja, ich bin mit Lamar gegangen. Glaube, dass er nochmal wieder ein Comeback haben kann, nochmal ein bisschen mehr Verantwortung übernimmt bei den Ravens dieses Jahr und vielleicht nochmal ordentlich rushed und deswegen, ja, habe ich ihn hier.
Verstehe ich komplett, würde mich sehr freuen, habe ihn in der JIT Champions League gedraftet vor ein paar Tagen, also das wäre tatsächlich sehr gut. Ich habe mich hier für Jalen Hurts entschieden, mich so ein bisschen, ja, einfach Top-Favorit auf QB1. Muss man sehen, wird, ich glaube zwar die Tush-Pushes werden vielleicht ein bisschen abnehmen im Vergleich zum letzten Jahr und ob er dann so oft von der 1 reinsneakt, das mag zwar unwahrscheinlich sein, aber ich glaube, dass die Philly-Offense einfach einen Bounceback haben kann und das würde ihm schon auch sehr helfen, deswegen für mich trotzdem einfach so was Rushing und dann, also das Rushing kombiniert mit der mit den offensiven Waffen, die er da hat, für mich irgendwo ein bisschen der Favorit.
Jahan Dotson gibt für dich den Umschwung, meinst du?
Das war wirklich der Game Changer. Deswegen habe ich ihn jetzt nochmal drüber genommen. Davor hätte ich ihn Fringe in den Top 12 gehabt, aber Jahan Dotson. Ich will aber nicht vorgreifen auf den Wide Receiver of the Year, deswegen gehen wir jetzt erstmal zum Running Back of the Year. Und ja, da starte ich vielleicht. Und ich gehe hier nicht mit CMC. Ich sag's dir, ich gehe mit Breece Hall. Breece Hall, er ist jetzt das zweite Jahr von seinem Kreuzbandriss zurück. Der Typ ist einfach so eine unfassbare Maschine. Hatte im letzten Jahr 95 Targets für 76 Receptions, nur 994 Rushing Yards. Ich glaube, und er hatte ja, also hinter dieser Trash-O-Line, die sie letztes Jahr hatten, bei den Jets.
Trash-QBs, ne?
Auch. Und Trash-QBs, das ist sowieso das völlig absurd gewesen, aber er hat in dieser Offense also fast 4,5 Yards per Carry aufgelegt. Ich glaube, dass er das nochmal toppen kann. In 2022 hatte er fast 6 und er ist eine Maschine im Receiving Game. Er ist einer der besten Running Backs, auch als Runner der NFL. Für mich jetzt irgendwo der Mann, der den nehme ich jetzt hier als mein Running Back of the Year. Und ich bereue es sehr, ihn nicht an 1-0-2 in der Downset Talk Fantasy Football Bundesliga genommen zu haben, sondern CeeDee Lamb genommen zu haben. Das war ein Coward-Move von mir, der mir immer noch wehtut.
Ah, okay. Ja, also Breece habe ich auch in den Top 3 auf jeden Fall, was die Running Back Position betrifft.
Ich meine, aus den Top 3 muss man schon jemanden nehmen eigentlich, ne?
Ja, gut, ne? Also alles andere wäre schon bold, muss man sagen. Und ja, ich bin ja jetzt hier auch ganz unbold an die Sache rangegangen und habe hier CMC. Also,
Einer muss auch CMC, glaube ich, nehmen. Ich meine, das ist schon, das war letztes Jahr schon extrem und sollte dieses Jahr wahrscheinlich nicht weniger Volume werden. Wie schaut es denn?
Nicht verletzen.
Ja, genau. Ja, ich meine, das ist sowieso unpredictable, deswegen lassen wir das mal raus. Wide Receiver of the Year, wen hast du denn hier?
Ja, ich habe es vorhin schon geteasert. Und ich gehe hier mit Drake London als meinen Wide Receiver of the Year. Ich glaube einfach, die Falcons Offense wird halt wesentlich potenter sein und ich glaube einfach, sie haben keinen kompetenten Receiver neben Drake London und oder beziehungsweise keinen kompetenten ist jetzt auch nicht richtig, aber zumindest keinen, der irgendwie Volume fressen wird. Ich meine, Mooney ist ein guter Field Stretcher, ich glaube, der hilft London nochmal. Pitts ist, ich meine, naja, aber Pitts ist auch da. Also er ist zumindest auch nicht so, dass die Defense sich komplett nur auf ihn konzentrieren kann. Aber ja, er wird das schon das Main Target im Passspiel sein. Also da bin ich fest von überzeugt und mich würde es nicht wundern, wenn der halt sein absolutes Breakout-Jahr hat. Kirk Cousins hat gezeigt, er kann den Wide Receiver 1 in Fantasy supporten. So, und also ich glaube einfach, da sind die Umstände so, dass wir das gut erwarten könnten.
Also absolut krasser Breakout-Kandidat, das stimmt, da könnten die Sterne wirklich perfekt stehen. Ist ein bisschen eine boldere Prediction, finde ich auch gut. Ich habe ja gerade schon gesagt, CeeDee Lamb habe ich an 1-0-2 genommen, das heißt, das ist schon für mich auch der Favorit hier so für den Wide Receiver of the Year. Finde aber den Ansatz jetzt hier mal ein bisschen so auch die Kosten mit reinzunehmen. Deswegen, ich entscheide mich für einen Receiver. Ich bin hier ein bisschen Jets-lastig unterwegs. Nach Breece Hall nominiere ich Garrett Wilson. Ist eben auch das einzige Target neben Breece im Passing Game da bei den Jets. Es ist Aaron Rodgers, klar, er kommt von einer Achillessehnenverletzung zurück. Das haben unsere beiden Wide Receiver of the Years gemeinsam. Den Quarterback, der davon zurückkommt. Und wer weiß, wie gut Aaron Rodgers jetzt wirklich sein wird. Aber ich glaube auch nicht, dass er komplett Dust ist. Wilson ist brutal stark. Unfassbar guter Receiver. Mike Williams, was übrig ist davon, Mike Williams ist nett so als Komplementärspieler, der außen die Linie runterläuft. Das wird aber auch nur ein bisschen das Feld öffnen für Wilson in der Mitte. Und daher Garrett Wilson für mich jetzt mal der Wide Receiver of the Year Pick. Wir machen weiter mit, ganz überraschend, dem Tight End of the Year. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich es in einer der letzten Folgen schon mal angesprochen habe. Ich glaube, wir hatten darüber irgendwann mal gesprochen. Mein Tight End des Jahres ist Trey McBride, den ich jetzt hier mal so als Favoriten drin habe. Für mich ein bisschen irgendwie so der Dynasty Tight End 1 im Moment, gefällt mir so alles in allem am besten. Harrison da wird der ganzen Offense wahnsinnig gut tun. Neben Harrison und McBride ist da nicht viel, was den Ball fangen kann oder was jetzt Großtargets wegziehen wird. Deswegen gefällt mir die das auch ganz gut. Und Kyler sicher nicht der absolute Elite-Passing-Quarterback, aber gut genug, um eine ordentliche Offense da zu spielen. Deswegen McBride für mich Tight End of the Year.
Ja, also fairer Punkt auch neben den üblichen Verdächtigen, glaube ich, so die immer in diesem erweiterten Kreis zu finden sind, habe ich mich aber auch für jemanden entschieden, der noch nicht so ganz lange in der NFL ist, und zwar für Dalton Kincaid von den Bills. Ja. Und ja, einfach, Josh Allen hat im Prinzip kein etabliertes Target mehr. Mit Kincaid hatte er letztes Jahr schon die Connection. Und ja, sein bester Receiver ist aktuell mutmaßlich Keon Coleman oder Curtis Samuel. Und das sind natürlich auch keine Receiver, auf die ich jetzt mein ganzes Geld wetten würde. Gut, Dawson Knox ist da, aber ja, also ich glaube, Dalton Kincaid wird halt produzieren, und in der Bills Offense muss irgendjemand halt den Ball fangen, und Josh Allen kann den Ball zu seinem Tight End bringen. Dementsprechend Kincaid 18 Touchdown Bucket. 18 Touchdowns Bucket.
Ja, ja, ein guter Call natürlich auch. Ne? Also ich meine, die bei den Titans ist schwer dieses Jahr. Ich finde, ich hab gestern an 4-2 den zweiten Titan genommen, während 4-1 hatte Martin Kelce, glaube ich, gedraftet. Mhm. Es war keine Titan Premium Liga, aber irgendwie so zu. Ich wäre mit jedem happy aus. Kelce, Laporta, Andrews, Kincaid und McBride. Einen dieser fünf wollte ich haben. Ja. Ich habe schon relativ viel McBride angedraht. Ja, komm, jetzt holst du dir mal einen Laporta-Share mal wieder. War ich auch völlig fein damit. Das kann jeder sein am Ende, Tight End 1. Ich glaube, es wird aber wichtig für Fantasy, einen dieser fünf vielleicht zu haben. So, es macht, glaube ich, schon einen guten Unterschied ausmachen.
Ja, also ich wäre da zu 100% bei dir, bei diesen Kandidaten. Also das sind auch genau die fünf, die ich genauso sehe. Klar, also dieses, also das wäre jetzt so das erste Tier, glaube ich, was auch ziemlich ausgeglichen ist. Danach halt kannst du, wenn du keinen davon kriegst, kannst du halt noch irgendwie einen aus dem zweiten Tier nehmen, wo du Glück haben kannst, aber wo du auch Pech haben kannst, ne? So, ich weiß nicht, so, ja, Kittel, Pitts, Engram, weiß ich nicht, so diese Jungs, okay, ne, das kann von Woche zu Woche funktionieren, aber ich würde mich auch schon sehr viel wohler mit einem dieser fünf Spieler fühlen, weil die können dir auch eine Woche gewinnen.
Ja, ja. Das ist völlig richtig. Ich glaube, wir können zur nächsten Kategorie kommen. Ich hätte hier noch den Rookie of the Year, so als, immer Standard-Award, den wir auch über die letzten Jahre hatten. Wen hast du denn hier nominiert?
Ja, also ich hab länger überlegt und habe mich letztlich für Malik Nabers entschieden. Der wird halt auch die absolut einzige Waffe in New York sein. Und ich glaube, der ist verdammt gut. Und ich glaube, also Daniel Jones ist zwar katastrophal, aber man kennt es ja von den Top-Receivern. Keine Ahnung, frag mal bei Nuke Hopkins in seinen ersten Jahren bei den Texans nach, mit was für Quarterbacks er gespielt hat und trotzdem produziert hat. Volume is King. Mhm. Und wenn Neighbors dann nachher 200 Targets kriegt, dann wird er produzieren, da bin ich mir sicher.
Ja, absolut. Also sehr guter Call, hatte ich auch überlegt, tatsächlich den hier mit reinzunehmen. Ich habe mich für Brock Bowers entschieden. glaube wirklich an Brock Bowers, glaube ans Talent. Und könnt, also er war ja schon deutlich günstiger. Er war so der erste, eigentlich überall gefühlt ging er an 1,7 weg, und also vom Board, nachdem die Quarterbacks, außer Bo Nix und Michael Penix, weg waren. Und vor dieser Brooks, Worthy, Thomas, McConkey, Class, war er da ziemlich betoniert. Ah, Udunse habe ich noch vergessen. Ja, 1,8 war er eigentlich fast eher. Und ich finde, dafür könnte er doch ziemlich viel überraschen. War ein brutaler College-Producer. Und ich glaube wirklich, dass er einfach so gut ist als Spieler. Natürlich Titans an sich in Jahr 1 nicht unbedingt so die standardmäßigen Producer. Laporta war da letztes Jahr die Ausnahme zur Regel. Und trotzdem, gerade deswegen nehme ich ihn, weil es glaube ich auch nicht so viele erwarten, dass er dieses Jahr schon einschlägt. Könnte mir aber so ein bisschen der Hot Take dazu, wenn man so will, wäre, Brock Bowers geht dann nächstes Jahr als Redraft Tight End 1. Und das würde dann schon bedeuten, dass er dieses Jahr gut eingeschlagen hat. Dafür muss er ja dieses Jahr nicht Tight End 1 sein, aber dass das so ein bisschen dann die Erwartung wäre für nächstes Jahr.
Okay, ich glaube, also aus meiner Sicht ist es nur möglich, wenn Adams sich verletzt. Also sonst sehe ich das nicht. Also alleine, weil ich die Offense nicht, finde ich, so produktiv halte. Ne? Also gar nicht mal, weil ich Bowers jetzt irgendwie ja, das
Ja.
nicht da sehe, sondern ich glaube einfach, die Offense wird halt nicht so gut sein und du hast halt mit Adams eine klare Eins, mit Myers hast du eine solide Zwei und also da, ja, da müsste schon, glaube ich, einer sich von den beiden auf jeden Fall verletzen, dass er da zumindest mal Target Nummer 2 oder 1 ist, damit er da wirklich hinkommen kann.
Wir werden sehen.
Yes.
Dann kommen wir, also ich hätte jetzt noch unsere neun Awards auf dem Zettel. Ich weiß nicht, ob du noch einen anderen vergeben hast.
Ja, also ich hab noch bei den, die wir auch im letzten Jahr hatten, daran habe ich mich orientiert,
Okay. Ja,
habe
ja.
ich natürlich den MVP und den Offensive Player of the Year,
Ja, okay.
dann
Das
den
ist natürlich. Ja.
Breakout-Spieler, den Sleeper und
Ja.
den Bust.
Okay. Ja, ich meine, die kreuzen sich ein bisschen
Ja,
wahrscheinlich mit den
teilweise.
anderen Awards. Das ist schon richtig.
Ja.
Aber lass uns mal mit den neuen Awards weitermachen, hätte ich fast
Okay.
gesagt. Und dann nehmen wir trotzdem noch ein bisschen nochmal die alten mit rein. Und dann natürlich Kandidaten im Kopf. Und dann machen wir das Stück für Stück. Wir starten mal mit dem ersten Award, dem Jordan Love Award, wie wir ihn gekürt haben. Der Spieler, für den ich im Nachhinein, was ich nach der Saison sagen werde, häufiger in der Offseason 2024 hätte traden sollen. Wen hast du denn da nominiert?
Ich habe mich für Anthony Richardson entschieden, weil ich glaube halt, dass der Value im, also natürlich ist der immer noch hoch, aber im Verhältnis, glaube ich, zu seinem Potenzial relativ niedrig ist. Und ja, da ist halt das, ich nenne es mal das Cam Newton-Potenzial, einfach auch da der Dynasty Quarterback 1, 2, 3 zu sein nach der Saison.
Ja, absolut. Das ist richtig. Das könnte eine komplett krasse Saison werden. Ich habe ihn auch ziemlich oft in Redraft-Ligen zumindest genommen. In Dynasty bin ich nicht so viel an ihn rangekommen. Irgendwie fand, also er war ja auch, ich meine, im Vergleich zu dem, was er sein könnte, war er dann billig. Genau deswegen ist er perfekt für diesen Award geeignet. Trotzdem war er natürlich auch teuer.
Ja.
Also spannender Spieler einfach.
Yes.
Absolut spannender Spieler.
In dieser Kategorie muss der Spieler ja auch wehtun, wenn du für ihn tradest. Also,
Richtig.
so sonst hättest du ihn ja
Ja,
wahrscheinlich, wenn er so ein No-Brainer gewesen wäre, würdest du ihn wahrscheinlich 10-mal in deinen
ja.
Ligen haben, weil du gesagt hättest, okay, wow, ich bekomme billig dran. Ne, so,
Klar.
aber
Ja.
natürlich, solche Spieler müssen ein bisschen Pain, wenn du für sie
Müssen
tradest,
schon
schon
sein.
auch
Ja.
mitbringen und auch ein
Absolut.
gewisses Risiko natürlich.
Ja. Ich habe mich für Nico Collins entschieden. ist auch nicht mehr billig, ne? Nach dem letzten Jahr. Er war vor letztem Jahr billig, aber jetzt war er schon teurer. Ich habe ihn aber in einem Startup, glaube ich, auch in dieser Munich Dynasty zum Beispiel mal in Runde 5 noch bekommen. Ich glaube, man hat ihn auch ziemlich lang für solche Preise gekriegt und es witzigerweise, wenn man zum Beispiel die Rankings anschaut auf verschiedenen Seiten, ist er in Redraft-Rankings höher gelistet als in Dynasty. Und er ist ein 25-jähriger Receiver. Das kommt total selten vor, dass Spieler in der Altersklasse quasi so rum gelistet sind. Deswegen glaube ich, ist er in vielen Dynasty-Kreisen nach wie vor ein bisschen underrated. Das liegt natürlich vor allem daran, dass man auch nicht weiß, wer ist bei den Texans der Wide Receiver 1. Ne? Jetzt ist Stephon Diggs da. Wie groß ist die Rolle von Nico Collins? Dann ist noch Tank Dell dabei. Wer ist denn jetzt da? Wer ist da die Nummer 1? Wer ist da der Elite Receiver? Ich glaube am meisten an Nico Collins. Ich mag auch Tank Dell. Ich glaube auch, dass Stephon Diggs eine solide Saison spielen kann. CJ Stroud vielleicht Passing Yards Record brechender Quarterback. Wer weiß das schon vor der Saison? Aber Nico Collins, glaube ich, wird abgehen. Der war letztes Jahr brutal stark. Und wenn er die Effizienz halbwegs halten kann, eine volle Saison durchspielt, glaube, könnte auch ein Wide Receiver of the Year sein, besonders at cost, wenn man das betrachtet. Und ich glaube, ich werde da sitzen und mir denken, weil ich mir jetzt schon denke, Mensch, jetzt die noch schon öfter kaufen, sondern er ist schon ganz schön gestiegen. Ich glaube, es geht noch weiter.
Ja, die Chance ist auf jeden Fall da. Also, wenn ich mir einen aussuchen müsste, würde ich, glaube ich, auch Nico nehmen. Also, einerseits, Dell kommt von einer schweren Verletzung zurück, der muss auch wieder erstmal bei 100% sein und bei Diggs ist eine Altersteilzeit durchaus auch im Bereich des Möglichen. Deshalb, ja, also könnte ich mir auch vorstellen, dass Nico Collins da die Eins wird. Und ja, ich habe Mitte letzter Saison, habe ich glaube ich, T. Higgins für ihn getradet und da wurde ich noch belächelt. Also im Nachhinein war das auf jeden Fall ein guter Move, auch für die Saison.
Goldrichtig.
Aber auch darüber hinaus, denke ich, würde das, glaube ich, heute so gut wie jeder machen, ne?
Ja, absolut. Gar keine Frage, glaube ich. Dann kommen wir zu einem negativer besetzten Award, dem Michael Thomas Award. So ein bisschen der Spieler, bei dem ich eigentlich doch hätte kommen sehen müssen oder können, dass es vorbei ist. Bei Michael Thomas war es sehr plötzlich vorbei und trotzdem ging er Jahr für Jahr wieder eigentlich früh in Drafts und jetzt ist das Bounceback hier, da und so weiter. Phil, glaubst du, dass wir irgendwo schon den Decline vielleicht gesehen haben? Entweder, dass der Decline schon da ist und wir glauben es einfach noch nicht. Oder, dass du sagst, jetzt kommt der Decline und so, welchen Spieler hast du da auf der Liste? Eigentlich müsste ich anfangen, stimmt, mir kommt es gerade. Jetzt hast du schon zweimal in Folge angefangen. Starte ich mal.
Du darfst anfangen, ja.
Ich habe mir jetzt Cooper Kupp notiert. Auch wenn ich ihn gestern wieder früh gedraftet habe. Aber es ist schon für mich, ich könnte mir vorstellen, wir gucken drauf in 3 Jahren und sagen, Mensch, Cooper Kupp, der hatte seine extrem krasse Zeit, in der er wirklich Fantasy komplett geschreddet hat. Und dann ging es los mit Verletzungen. Er war schon nicht mehr so dominant. Dann war irgendwie, Puka schon besser. Selbst wenn sie am Feld standen, war Puka dann besser. Und also beide am Feld standen und irgendwie fadet so langsam aus, können sich wieder eine kleine Verletzung zuziehen und so weiter. Und trotzdem glauben wir immer wieder dran, er kommt nochmal zurück. Vielleicht war es im Nachhinein schon länger der Decline von Cooper Kupp.
Ja, ist ein Spieler, der da nach seinen Verletzungen auf jeden Fall in Frage kommt, denke ich auch. Ich hatte gehofft, dass du mir einen wegnimmst. Ich habe irgendwie zwei Spieler auf dem Zettel. Aber ich entscheide mich einfach mal für Keenan Allen. Der Take kann einerseits schlecht altern. Glaube ich schon, dass das Potenzial auch besteht. Aber man muss einfach sehen. Du hast in der Offense DJ Moore, der zweifelsohne gezeigt hat, dass er letztes Jahr also eine bockstarke Saison gespielt hat, mit einem, glaube ich, sehr viel schlechteren Quarterback. Und dann hast du halt mit Romo Dunze einen Top 10 gepickten Receiver. Bei den Spielern ist es auch so, dass die eher früher als später produzieren oder oftmals eher früher als später produzieren. So, und ich glaube einfach, dass, ja, Keenan Allen wird halt älter. Berichte über irgendwie, dass er vielleicht sogar als Nose Tackle auflaufen könnte, hat man diese Offseason ja gehört, weil er einfach irgendwie, glaube ich, in der Gewichtsklasse war, zeitweise. ja, keine Ahnung, so das kam hinzu, dazu, ja, wie gesagt, einfach Alter, Rolle und dann, wie gesagt, fehlende Fitness. Gut, da muss man immer sehen, wie ernst zu nehmen das Thema dann wirklich ist, aber ja, das spricht bei mir so ein bisschen dafür.
Das ist auf jeden Fall ein guter Call. Ich muss sagen, ich habe heute so ein bisschen Start-Sit, doch bin ich durch meine Linien gegangen. Ich habe Keenan Allen verdammt oft, also ich habe Keenan Allen öfter in der Startaufstellung, als ich es gern hätte. Ich stimme deinem Gefühl zu. Ich bin mir da auch nicht so sicher, was die AJ Dillon-Version von Keenan Allen so aufs Feld bringt.
Ja, andererseits, ne, also es kann auch sein, dass es so ein fließender Übergang wird. Kann auch sein, dass er die erste Saisonhälfte noch gut spielt. Da, wie gesagt, so halt einfach als dieses Safety-Target für einen Rookie-Quarterback und dass dann irgendwann Odunze übernimmt, einfach als Wide Receiver 2 in der Offense und Keenan Allen dann halt sagt: Okay, alles klar, macht ihr euch mal die Knochen kaputt, ich bin raus, ne? Also, so das
Ja,
ist auch im Bereich des Möglichen.
absolut, absolut. Dann kommen wir zum nächsten Award. Das ist der Puka Nacua Award, also der Rookie, den ich doch viel öfter hätte draften sollen in den Rookie Drafts. Phil, wen hast du dir denn hier ausgesucht?
Ja, ich wollte nicht so, also ich habe da bin so ein bisschen bewusster in die hinteren Runden gegangen, wollte jetzt keinen Spieler aus den Top 2 Runden nehmen und habe mich deshalb für Jalen McMillan entschieden,
Sehr gut.
den ich hätte öfter draften sollen, weil ja, Camp-Berichte sind echt gut und Spieler mochte ich am College zeitweise auch. Jetzt vorm Draft war, oder diese letzte Saison war dann nicht so prickelnd mehr, aber davor war der schon auf jeden, also der zeitweise war er auch der beste Receiver bei Washington, also vor Odunze, vor Polk. Und ja, dass er jetzt als letzter von den dreien gedraftet wurde, das hätte man so vor einem Jahr auch nicht kommen sehen. Und deshalb, ja, wie gesagt, McMillan sehe ich schon noch Potenzial. Muss man natürlich sehen, wie das in der Offense ist, aber Mike Evans braucht irgendwann sicherlich auch einen Erben und dann ist er vielleicht da.
Ja, ich glaube, das Normale sei ja eigentlich in line für den Godwin-Erben. Klar, der ist noch ein bisschen jünger,
Ja.
aber so vom Spielstil her, ich gebe dir da komplett recht. Ich bin sehr froh, dass du ihn genommen hast, weil er so meine zweite Alternative war, beziehungsweise ich zwei Namen hier habe und nicht wusste, wen ich nehmen soll. Dann entscheide ich mich doch einfach für den anderen Kollegen und das ist Ray Davis von den Bills, der Running Back. Ich glaube nicht an James Cook. Ich bin immer noch nicht überzeugt von James Cook und ist halt ein 190 Pfund Running Back, der aus dem, zumindest mal meiner Meinung nach immer noch nicht wirklich, auch letztes Jahr nicht wirklich gut war als Running Back. Also jetzt nicht, dass ich sage, den kannst du nicht, da kannst du nicht auch besser sein. Und who knows? Also so der Mix aus, vielleicht ist Ray Davis einfach deutlich besser, als man im Moment meint. Und natürlich bei der Position ist es sowieso leicht, dass du mal ein paar Spiele ran darfst als Starter. Vielleicht macht er dann auf sich aufmerksam und dass der Running Back in der Bills Offense, das ist natürlich schon was, was wir gerne hätten. Daher habe ich mich hier für Ray Davis entschieden. Glaube ich, ein guter Weg hin zu Fantasy- und Dynasty-Relevanz. Puka Nacua-Sphären. Muss man ja auch fairerweise sagen, erwarten wir von unserer beiden Picks, glaube ich, nicht. Das ist nämlich absurd, das zu denken, der nächste Puka Nacua wird wahrscheinlich nicht in dieser Draftklasse gewesen sein.
Nee, eher nicht. Ja, Ray
Erklären.
Davis hoffe ich mal, ne? Also, ich hab sehr viele Ray Davis Shares, weil der immer super günstig zu haben war. Deswegen hoffe ich, dass du recht hast.
Wir werden es sehen. Wir kommen zum nächsten Award, der Kyron Williams Award, so der Unforeseen Breakout. Im Idealfall vielleicht auch, also wirklich auch von jemandem, den wir gar nicht so, bei dem wir wirklich vor der Saison jetzt nicht hoch sind, denn bei Kyron waren wir das nicht und mussten ihm das dann zugutehalten, dass er einfach abgeliefert hat. Ich starte hier und ich komme jetzt mit dem Spieler. Ich habe abgeschlossen mit ihm, ne? Das ist klar. Aber trotzdem, Quentin is back.
Yeah,
ich muss ihn hier nominieren. Ich muss ihn hier nominieren. Ich meine, an sich, ich glaube null dran. Ich habe ihn auch, und wenn mir jetzt einer einen Third für Quentin Johnston schickt, ne, so eigentlich, man muss ihn einfach annehmen. Aber andererseits ist da halt auch wirklich gar nichts bei den Chargers, außer ein Elite Quarterback. Und wenn sie den Ball noch so oft laufen, irgendwie, vielleicht kommt es ja doch noch. Vielleicht kommt ja das Bounceback hier des Quentin Johnston.
Ja, wäre wünschenswert. Schauen wir mal.
Er hatte auf jeden Fall zwei gute Catches im Training Camp.
Gut, ich glaube, die hatten ungefähr 10.000 Receiver vor ihm auch schon zwei gute Catches im Training Camp. Also, ja, gut. Wenn das der Strohhalm ist, an dem wir uns hier krallen wollen, dann naja, gut. Ich habe mich das jetzt nicht so anvorherziehen, aber schon. Er hat mit Zach Moss halt eine Graupe vor sich, der letztes Jahr schon gezeigt hat, dass er eine Graupe ist, der einfach nur über Volume irgendwas überhaupt aufs Feld gebracht hat. Und er selber, Chase Brown, hat schon einige Big Plays auch gehabt. Ist jetzt nicht der Prototyp Running Back, also ist etwas anders heißt, aber ich glaube einfach, der hat so ein Potenzial. Chase Brown und aus meiner Sicht Zach Moss auch ja große Teile der Carry.
Hörst du mich?
Ja.
Ja, okay, weil du bist etwas, also bei mir warst du jetzt tatsächlich weg. Ist ja gut, wir nehmen ja hier lokal auf in Studio Link, deswegen sollte das alles gut funktionieren. Ich sehe dich zwar nicht mehr so flüssig, aber solange du mich noch hörst, ist ja alles bestens. Chase Brown habe ich mitgenommen, finde ich auch einen guten Pick tatsächlich, mag ich auch ganz gerne und ist mir auch der deutlich liebere Pick in Redraft, wenn ich das mit Zach Moss vergleiche und sie gehen ja doch sehr ähnlich von der Position her. Glaube ich, deutlich explosivere Back und mehr Upside da. Wir kommen zum nächsten Award. Das ist der Garrett Wilson Award. Also guter Spieler, macht auch eine gute Saison, aber am Ende kommt da gar nichts bei rum und man kann ihn kaum starten. Wen hast du denn da auf dem Zettel, dass der dieses Jahr von dieser Garrett Wilson Situation heimgesucht wird?
Ja, ich habe mich tatsächlich für Jalen Waddle entschieden. Mag ich, alles gut, aber meiner Meinung nach ist er sowohl in Dynasty als auch in Redraft immer zu teuer für das, was er dann wirklich liefert.
Bin ich total gespannt. Ich mag ihn eigentlich ganz gern da in Redraft, so Anfang der dritten Runde, aber es kann auch absolut richtig sein, das ist viel Projection, dass er einen Schritt irgendwie nach vorne macht, denn in den letzten Jahren, muss man sagen, Tyreek war so dominant, dass da einfach kein Platz war für den zweiten richtig guten Receiver und auch produzierenden Receiver. Könnte sehr gut sein, letztes Jahr war er ja auch schon da sehr nah dran. Ich habe dabei, ich glaube, dass es bei ihm noch ein Ticken extremer sein wird. Du hast ja deinen Jordan Love Award Winner genannt, Anthony Richardson. Ich habe seinen Receiver, seinen Top Receiver, Michael Pittman. Ich glaube, dass Anthony Richardson als Passer ziemlich rough wird, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass es vielleicht eine Bottom 5 Passing Offense sein wird. Mal, zumindest mal, was die Passing Yards angeht. Und dann wird das für Michael Pittman ganz schön dünn. Denn ehrlicherweise ist Josh Downs, A.D. Mitchell, das sind keine solchen Graupen, dass er da dann alles absaugt und so. Das heißt, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Michael Pittman eine ganz frustrierende Saison spielt und dann kannst du dir die 28% Target Share sonst wohin klemmen. Die führen dann überhaupt nicht zu Produktion und plötzlich stiefelt der da mit 10 Points per Game irgendwie aus der Saison raus und dann sagt jeder, naja, so ein bisschen, ja, wie halt letztes Jahr bei Garrett Wilson. Sah irgendwie gut aus, hat gut gespielt und dennoch war da gar nichts für Fantasy dabei gewesen.
Ja, nicht auszuschließen.
Das ist nicht auszuschließen, das stimmt. Gut, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt aber doch noch rüber zu unseren ansonsten von den aus der Vergangenheit heraus bekannten Kategorien. Ich glaube, also ich finde fast den Bust. Jetzt haben wir zumindest mal einen Bust-Kandidaten jeder genannt, können natürlich hier auch noch weitergehen. Ansonsten würde ich aber einfach mal sagen, komm, lass uns doch vielleicht mal den Offensive Player of the Year machen. Den finde ich mal nicht schlecht. Und ich würde jetzt hier tatsächlich drauf gucken und vor allem ein bisschen aus der Warte hergehen, zu sagen, die Obvious Ones mit CMC, CD und so weiter, ein bisschen ausgeklammert. Wen siehst du denn da so auch, sag ich mal, immer so ein bisschen mit Kost dabei? Wen hast du denn, also, oder wenn du für dich hier einfach nur den Top-Spieler noch mit reinpacken willst, das ist ja auch okay. Aber wen hast du denn für Offensive Player of the Year nominiert?
Also ich hab mir tatsächlich einen Top-Spieler aufgeschrieben jetzt, ne? Okay. So, den ich nicht als MVP nennen wollte. Ja. Und bin mit Ty Hill halt gegangen.
Ja, ja.
So, ja. Wie gesagt, war halt so eine obvious choice.
Bestätigung des letzten Jahres.
Ja.
Und ehrlicherweise, wenn er mit, jetzt ist er über 30, nochmal genauso abreißt, wäre auch krass. Also,
ja, schon irgendwie, ne?
Den hat gar niemand für den Michael Thomas Award auf dem Zettel, muss man sagen. Dann komme ich ums Eck. Ich glaube, da muss ich noch Spieler, ich meine, der ist natürlich in Dynasty deutlich teurer als Tyreek Hill, könnte man auch sagen. Unter den Quarterbacks, glaube ich, trotzdem noch relativ bezahlbar, war er sowieso ganz lang. Ich muss weiter zu meinem Jungen aus Arizona halten, Kyler Murray, glaube ich. Hoffe ich. Ich habe ihn viel, viel eingekauft. Ne? Da ist jetzt auch ganz viel Überzeugung und Not auch dabei auf meiner Seite. Ich brauche das dringend. Ich brauche eine explosive Kyler-Season. Kyler als Top-3-Quarterback in Points per Game würde mir viel, 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 viel bringen in meinen Dynasty-Ligen. Und deswegen speak it into existence. Kyler Murray für mich Offensive Player of the Year.
Ja, da ist der Wunsch auch Vater des Gedanken, auf jeden Fall, wie man gehört hat.
Das streite ich ja auch gar nicht ab. Ich streite es ja auch nicht ab.
Aber vielleicht habe ich das gleich bei meinem MVP so gemacht.
Wir können gerne dann einfach weitermachen mit dem MVP. Komm, lass uns zu dem rübergehen. Wen hast du denn da nominiert?
Ja, ich habe mich für Bijan entschieden.
Oh,
ja. Und ja, also wie vorhin schon durchklang, ich habe große Erwartungen an die Falcons Offense und dementsprechend glaube ich einfach, dass Bijan eine größere Rolle bekommt, Raheem Morris als Coach wird, glaube ich, mit noch mehr auf dem Workhorse setzen, jedenfalls war es bei ihm in der Vergangenheit so und deswegen einfach Bijan to the moon, auch da Kirk Cousins, glaube ich, auch einfach ein Quarterback, der auch den Dump-Off-Pass ganz gerne nutzt und ich glaube, dass die auch eventuell dann Bijan kreativ als zweiten Receiver einsetzen können hier und da, also dass wir da was sehen, also dementsprechend, ja, Bijan einfach muss liefern, ich habe auch genug Chairs und Da ist auch hier in dem Fall auch der Wunsch Vater des Gedanken und deswegen Bijan mein MVP.
Ich komme jetzt zu meiner, also bei meiner MVP-Prediction sage ich einfach, das könnte ich mir komplett gut vorstellen, ist der Spieler, der in den meisten so Winning Leagues, also oder in den Winning Rostern der Ligen drin ist, auch wenn du jetzt so Redraft anguckst und so, Devon Achane. Ich könnte mir so gut vorstellen, dass der Typ einfach komplett ausrastet und dann hast du diesen League-Winner da Ende der zweiten Runde bekommen, Anfang der dritten Runde bekommen. Ich weiß nicht, wie viele Ligen es gibt, die mit CMC und Achane irgendwie so gestartet sind oder wie viele Teams es da gibt. Das klingt auf jeden Fall pervers. Wenn der Typ hittet, dann good luck. Natürlich ist da auch ganz viel Projection dabei. Kann super messy Backfield werden mit Achane, Mostert und Wright, die alle irgendwie ihre Carries bekommen und so. Achane braucht nicht viele Touches, um abzureißen. Aber klar, wenn es jedes Mal nur 8 Runs sind, dann wird es schon auch ziemlich ugly Wochen geben. Trotzdem glaube ich bei ihm komplett an dieses Upside. Und deswegen für mich so ein bisschen der MVP-Kandidat, der uns alle so richtig überraschen wird. Ich habe ihn heftig gedraftet, auch in Redraft, muss ich natürlich auch sagen. Deswegen, das ist jetzt weniger, dass ich deswegen das einfach nur hoffe, sondern das habe ich natürlich gemacht, weil ich daran glaube. Das ist so rum.
Ja, das wäre für mich vielleicht ein Kandidat tatsächlich für diese, für den John Love Award auch gewesen. Also, weil ich halt null Achane-Shares in
Okay,
keiner,
ja.
also wie gesagt, ich habe ihn nirgendwo, weil am Anfang habe ich ihn
Krass,
nirgendwo
ja.
gedraftet und dann habe ich ihn nirgendwo bekommen, weil er mir zu teuer war. Und also, ja, deswegen, das könnte mich noch richtig nerven, glaube ich. Also wenn
Ja.
dein Take quasi eintritt, dann werdest du oder wirst du mich genervt erleben. Das so viel ist sicher, ja. Also ja, deshalb schauen wir mal, was daraus wird. Aber das wäre nicht gut für mich, wenn du da recht hättest.
Ich muss das jetzt mal gucken. Warte, es gab doch hier bei Dynasty Planet die Rostership. Eieiei, das muss ich mal kurz anschauen. Ich habe auf jeden Fall einige A-Chance, aber ich weiß nicht mehr, wie viele eigentlich.
Sind
Also,
es
das muss
dann
ich tatsächlich mal schauen.
A-Shares oder?
A-Shares, ja, genau. Das wäre gut. Ja. Das Ding hier, das funktioniert leider nicht gerade. Spuckt mir nichts aus. Wir werden es sehen. Oh, okay. 9 Teams habe ich. Uiuiui. Nee, das kann nicht sein. Da sind hier sind safe. Hier sind Redraft-Ligen dabei.
Ja.
Deswegen, die müsste man nochmal rausnehmen. Und da habe ich ihn nochmal einige Male gedraftet, weil ich die ganze Zeit vorne gepickt habe. Entweder 1, 2 oder 4. Da habe ich ihn dann ziemlich oft mitgenommen. Aber ich denke, ich werde dann schon so 5, 6 Achane-Shares werde ich schon haben.
Das ist viel,
Sehr viel,
beziehungsweise,
ja.
ja, wie gesagt, ich kann dir nicht mehr widersprechen. Sollte Mostert da down gehen und also ich glaube, Mostert erstmal hat da auf jeden Fall eine Rolle, solange er nicht verletzt ist, aber Mostert ist halt auch nicht unkaputtbar, wie wir wissen. Dementsprechend, ja, also ist auf jeden Fall ein Outcome, was ich auf jeden Fall für möglich halte und ja, bleibt spannend zu sehen, was dann aus den Takes nachher wird.
Absolut. Hast du eigentlich auch einen Defensive Player of the Year vorbereitet vom letzten Jahr?
Nein, das habe ich
Okay, gut. Ja, das
tatsächlich
ist okay. Das
nicht.
lassen wir den Kollegen von Mics in Motion auch lieber. Ich weiß gar nicht mehr, was wir uns da letztes Jahr so gegönnt haben, aber den Pass Rusher aus Bosa, Garrett, Parsons, Hutchinson und Watt könnt ihr euch jetzt, glaube ich, aussuchen. Einer davon wird es wohl werden. Oder würdest du mir da widersprechen?
Naja, vielleicht Josh Heinz Allen.
Ja, okay.
ja, aber sonst wird es wahrscheinlich einer davon sein, ja.
Das ist wohl so. Okay, gut. Ja, dann bin ich mal gespannt, was du jetzt sagst. Komm, wir haben noch unsere zwei letzten Kategorien, den Bust und den Sleeper. Komm, wir hören auf der positiven Note auf. Wir sagen jetzt erstmal den Bust an. Wer ist denn deiner Meinung, wen hast du denn als den Bust der Saison 2024 am Zettel?
Also, ich habe zwei Kandidaten tatsächlich, deswegen.
Okay.
Ich entscheide mich aber für einen relativ obvious Pick, glaube ich. Ich gehe mit Jordan Addison.
Okay, ja.
Also ich glaube, das wird ganz katastrophal. Also ich glaube, der wird seinen Wert nochmal halbieren.
Oh, okay. Ja, spannend. Das ist spannend. Ja, bin ich hin und her gerissen, muss ich sagen. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich bin da bullischer. Ich glaube, ich finde, er ist ganz akkurat bepreist und zu geforkert. Ich finde ihn okay.
Ja, okay.
Aber das ist ja auch gut, dass du ihn hier, wenn das nicht wäre, dann wäre es ja zu einfach, wenn dir jeder zustimmt.
Ja.
Dann wäre er schon zu niedrig. Ich gehe mit dem Bust des Jahres Chris Olave. Chris Olave
okay.
geht nämlich in Redraft da eben um London rum, um Collins rum. Und ich sag's dir, sorry, nee. Und ich finde, ganz ehrlich, wie oft kannst du den Deal in deines Team machen, Olave auf Collins?
Ja, easy, immer.
Ja,
jedes Mal.
Immer. Collins ist ein Jahr älter als Olave. Spielt mit CJ Stroud auf Jahre hinaus zusammen. Wahrscheinlich kriegst du sogar noch ein bisschen was dazu. Und den Deal würde ich halt so 100 von 100 Mal machen, ehrlich gesagt. Ich habe natürlich keinen Olave zum Anbieten, aber das hat jetzt auch wirklich nichts mit Olave als Spieler zu tun. Der ist schon gut. Da bin ich auch mittlerweile voll überzeugt. Aber er ist halt als Spieler gut. Den hätte ich jetzt auch zum Garrett. Ich glaube zwar nicht, dass es ganz so schlimm wird wie beim Garrett Wilson Award. Ne, so, also da bin ich bei Pittman schon noch niedriger. Aber Olave wird doch immer noch, finde ich, so krass hochgesehen. Und da tue ich mir halt schon schwer. Klar ist K besser als hier das, was letztes Jahr bei den Jets gespielt hat an Quarterbacks. Aber trotzdem glaube ich, dass Olave heillos überpreist ist im Moment.
Boah, ja, heillos überpreist.
Ja, okay. Heillos überpreist ist übertrieben, stimmt, aber.
Also, so, aber dennoch, ich gebe dir schon recht, ich hätte auch lieber in der Range irgendwie, ja, Collins oder so, oder London, auf jeden Fall. Nee, und
also, ich glaube, in Redraft ich glaube, in Redraft müsste eine Runde tiefer gehen.
Ja, fair. Also, ich würde zum Beispiel in Dynasty, wenn ich Olave hätte, würde ich halt echt probieren, also klar würde ich das probieren, nach dem, was ich hier heute gesagt habe, aber würde ich probieren, Olave ein bisschen was dazulegen und dafür auf London hochzugehen. Ich glaube, das ist möglich. So, klar, du wirst irgendwie, was weiß ich, vielleicht ein Second, vielleicht einen Spieler drauflegen müssen oder so. Ich glaube, das funktioniert hier und da nochmal, weil Olave, glaube ich, einfach in den Köpfen relativ viel wert ist noch.
Ja, das, also, das glaube ich auch. Würde mich sehr wundern, wenn nicht. Und dann haben wir zum Abschluss hin noch den Sleeper des Jahres. Und da bin ich jetzt gespannt, wen hast du denn da mitgebracht?
Ja, ich habe mir vier Kandidaten tatsächlich aufgeschrieben.
Ja, okay.
Also so ein bisschen, weil ich so ein bisschen. Also hast du nur einen, dann darfst du anfangen. Dann vielleicht nimmst du mir einen weg.
Ja, ich finde, also vielleicht lass uns mal abchecken, was ist denn ein Sleeper?
Ja, also genau, das war nämlich bei mir auch so ein bisschen, ich hab jetzt auch verschiedene Kandidaten, wie
also ich bin jetzt nicht auf dem, ich bin jetzt nicht mehr auf dem Ray Davis und Jalen McMillan Level. Das ist wirklich, das ist halt so
Sleeper,
ne?
Nein, und Rookies habe ich vor allem auch rausgelassen.
Ja, okay.
Weil ich finde mal Rookies, ja, ist immer so der also einfachste Shot und deswegen habe ich auf Rookies verzichtet.
Also ich würde jetzt jemanden nehmen, der aber lass mich mal ganz kurz gucken, könnte sehr gut gerade so noch in der Top 24 seiner Position im Ranking gelistet ist im Dynasty Ranking bei Fantasy Kalk, also so der auf Marktwerten basiert. Ich gehe mit Javonte Williams. Javonte Williams, immer noch erst 24 Jahre alt und ich weiß natürlich nicht, also die letzte Saison, die war schon für seine Standards ugly. Das muss man sagen. Vielleicht ist er echt hinüber. Vielleicht ist es halt nach der hart schweren Knieverletzung einfach durch das Thema. Aber vielleicht kommt er auch zurück. Und ich glaube, dass bei Sean Payton Offense, Bo Nix als Quarterback, bei den anderen Waffen, die da sind, eine monströse Receiving Season für einen Running Back drin sein kann. Er kann das ja auch, ist eine Stärke von ihm. Und prinzipiell war er mal ein richtig geiler Running Back. Also er ist ja nicht grundlos irgendwie da Anfang zweiter Runde im Startup gegangen und wir waren riesen Fans von ihm. Das hatte ja alles seine Berechtigung. Und er ist eben noch nicht so alt, zweites Jahr zurück von der Verletzung. Ist für mich ein krasser Breakout-Kandidat und ich finde dafür schon noch ein ziemlicher Sleeper, weil den kriegst du doch oft genug für einen, also für einen Second? Kriegst du wahrscheinlich schon mal einen Javonte, oder? Oder pack mal, wenn es jetzt kein Early Second ist, dann pack mal noch einen Third dazu, dann kriegst du doch Javonte Williams bei vielen.
Ja, beziehungsweise oder irgendein Spieler halt im Gegenzug. Oder ein Spieler, ne? Second plus ein Spieler. Ja. Weil ich glaube, straight up für einen Second wird es manchmal schwierig sein, weil der Name Value halt doch noch da ist. Aber ich stimme dir dazu. Also ich habe ihn tatsächlich auch in der Downset Talk Bundesliga gedraftet, als meinen Running Back 3. Also von daher, da war ich auch relativ glücklich drüber. Ich habe ihn in der 8. Runde gedraftet. Finde, das ist eigentlich, also so, dann da weiß man auch, wie er so gesehen wird, finde ich, so in Redraft-mäßig. Ja, man muss sagen, Denver hat Pirine gecuttet, ne?
Ja.
Der ist nicht mehr da. So, das ist halt, glaube ich, schon ein großer Punkt auch, weil der natürlich war für aus Fantasy-Sicht immer hässlich, aber der hat schon halt auch immer Load geklaut, ne? Das war halt ein guter Third-Down-Back etc. Und jetzt haben die halt Estime, so ein Goal-Line-Back, so, ich glaube nicht, dass der halt früh viel spielen wird und halt Jaleel McLaughlin, der ja so ein kleiner Receiving Back schon ist, aber weiß ich auch nicht, Pass Pro und so kann ich jetzt schlecht sagen, aber ich glaube, das ist jetzt nicht der, den du auf dem Feld haben willst, wenn du deinen Rookie Quarterback bei Third Down beschützen willst. Also ich kann das auch schon, also ich sehe das auch schon durchaus, dass da was möglich ist. Also finde ich einen guten Kandidaten. Ich habe eher ein bisschen, also wenn ich einen in der Range nennen würde, dann würde ich mit meinem Kandidaten Terry McLaurin gehen tatsächlich. Als Sleeper. Weil ich finde halt jetzt auch, also im Prinzip, sie haben ja keinen Receiver mehr. So, und also außer McLaurin, ne? Also sonst ist da ja bei Washington jetzt aktuell, haben sie jetzt ja Dotson getradet. Ich glaube, die besten Kandidaten sind Noah Brown, Diami Brown, Luke McCaffrey, also wenn das da die zweiten Optionen sind, gut, du hast irgendwie Zach Ertz da und einen Rookie Tight End noch, die da rumkrebsen, aber ja, also ganz ehrlich, ich sehe schon, dass ein Rookie Quarterback irgendwie ein verlässliches Target braucht und deswegen glaube ich, dass Terry McLaurin halt nach vielen enttäuschenden Jahren wirklich nochmal einen Revival haben könnte.
Es waren sehr harte Jahre mit ihm, das muss man leider sagen. Aber absolut, also kann total wieder in die Hose gehen und kann aber auch echt abgehen. Also wenn Jaden Daniels was ist, dann Abfahrt.
Ja, und was musst du für Terry McLaurin noch ausgeben? Da musst du auch keinen First-Rounder mehr ausgeben, bei weitem nicht. Also so, und das, wenn du für einen Second einkaufen willst, glaube ich, dann kannst du das auch in den meisten Ligen tun. Irgendwie, haben in Deutschland irgendwie viele eine ungesunde Liebe zu Terry McLaurin. Ich glaube auch durch Down the Talk bedingt. Aber irgendwie, es ist das bei deutschen Fantasy-Spielern vielleicht dann nochmal ein bisschen schwieriger. Aber an und für sich eigentlich aus rationaler Sicht sollte das so sein, dass man McLaurin vielleicht kaufen kann. Und das wäre mein Kandidat, den ich jetzt hier raushaue. Wenn du willst, würde ich meine anderen auch noch nennen.
Ja, ich habe noch einen Kandidaten tatsächlich da. Nochmal ein Running Back. Tajay Spears von den Titans.
Ja,
habe ich auch. Ich finde das ein krank spannendes Backfield. Also Pollard und Spears finde ich beide total interessant. Sind beides Receiver eben auch. Spears, ich war echt, also auch jetzt die letzten, habe ich jetzt auch erst irgendwie so die letzten 2, 3 Wochen so ein bisschen mitgekriegt. Tarjay Spears hatte letztes Jahr, Moment, ich muss das nochmal kurz nachgucken, 70 Targets bekommen. 70 Targets. Das ist Wahnsinn für einen Running Back. Das war ein Rookie. Und jetzt ist natürlich, okay, Derrick Henry hat jetzt nicht viele Targets weggenommen, aber trotzdem, Derrick Henry ist weg, Tony Pollard kommt rein. Pollard sah jetzt letztes Jahr bei den Cowboys zumindest mal die erste Saisonhälfte katastrophal aus. In der zweiten Saisonhälfte hat er sich gefangen, aber trotzdem muss man mal sehen, wie gut er wirklich noch ist. Und Spears finde ich super spannend, 23 Jahre alt, auch erst. Mal gucken, was da in Tennessee los ist. Ist auch eine Offense, die durchaus überraschen könnte. Wir wissen halt nicht, was bei Levis ist. Und wenn, dann nehme ich gerne die Shots hier so ein bisschen in das Ungewisse rein, bevor ich weiß, was ich an Derek Carr habe. Finde ich spannender, bei Will Levis noch auf den Floor, ja, den Floor in den Wind zu schießen, aber dafür auch richtig eine Menge Upside mitzunehmen. Deswegen Tajay Spears finde ich ganz spannenden Kandidaten für dieses Jahr.
Ja, finde ich gut. Ich bin vor allem auch kein großer Tony Pollard-Fan, was
Was
für
wir
mich das
wissen.
Ganze auch noch mehr supportet. Ja, also deshalb finde ich einen guten Punkt. Hatte ich tatsächlich kurz überlegt, auch, weiß ich nicht, habe dann irgendwie mich dagegen entschieden. Aber ja, finde ich auf jeden Fall gut. Ich hätte jetzt noch auch einen Running Back, und zwar der in Line ist für eine LeGarrette Blount Gedächtnissaison. Wer könnte es sein? Wer könnte 20 Mal in die Endzone fallen und keinen einzigen Ball fangen?
Oh, ja, also es könnte natürlich David Montgomery sein, aber der ist zu teuer.
Ja.
Ist es, also ich meine, Jamal Williams hat es schon getan, deswegen glaube ich das nicht und vor allem ist der in der falschen Offense unterwegs. Und ansonsten, ja, der Spieler, den ich gar nicht gern mag, der so in die Rolle passt, aber 20 Mal sicher nicht wegen seiner Offense, wäre Zamir White.
Okay, ja, fast. Aber
Okay.
ich hab mich für den Gus-Bus entschieden,
Ah, der
der
Gaspers,
Starter bei
ja.
den Chargers. Ja, ich glaube, Harbaugh will den Ball pounden bis zum
Ohne
Erbrechen.
Ende. Ohne
Und
Ende.
ja, und ich glaube halt, dass der Gus-Bus da halt wirklich das ein oder andere Mal in die Endzone fahren wird. Also ich glaube, das könnte halt wirklich, also das wird, du hast halt echt kein Receiving Upside, das ist auch klar, aber also das kann nur über Touchdowns gehen, aber das halte ich nicht für ausgeschlossen bei ihm.
Ja, voll, also hochspannend auch. Die werden den Ball so krank pounden. Das wird völlig abartig sein. Arthur Smith-like wird das. Und die Frage ist nur, wer von den Jungs wird da fantasy-relevant sein? Ne? Ist es echt der Gaspers? Ist es Dobbins? Wen haben sie hier noch?
Hassan Haskins.
Hassan Haskins haben sie auch noch geholt, ja.
Revival Party.
Aber ich glaube, ich meine jetzt gerade noch, ich meine, den wollte ich noch nicht nennen, weil er jetzt doch der fünfte Running Back auf dem Roster ist. Ich wollte jetzt eigentlich jemand anderen sagen. Es ist mir aber in diesem Moment entfallen. Moment. Kimani Vidal, das Fantasy Darling. Und dann ist da noch Jared Patterson, ja, mit irgendwie, warum auch immer. Nee, der ist am Practice Squad, genau. Kimani Vidal ist Running Back 3 oder Hassan Haskins Running Back 3, wer weiß es. Also, es ist schon extrem ugly Room und wenn die wirklich irgendwie alles in allem, keine Ahnung, 400 Mal den Ball laufen, so, wer davon läuft denn wie viel und was bringt das am Ende Fantasy-Punkte?
Ja, absolut. Also auf diese Offense bin ich sowieso mal sehr gespannt. Ich glaube, das wird wirklich abartig sein, anzugucken. Also so ein Chargers Einzelspiel nächstes Jahr, schönen Montagnacht. Ich glaube, ist das Einschlafen vorprogrammiert.
Ja.
Aber ja.
Es werden kurze Spiele.
Ja, genau. Smash Mouth Football, ne? Also,
Smash Mouth.
ja. Ach Gott.
Holy, holy, holy guacamole. Ja, das wird auf jeden Fall spannend. Wir bleiben dran. Deine zwei Sleeper fehlen aber jetzt noch.
Also, ja, einen meiner Sleeper hast du vorhin abgetan und hast ihn
Oh, ja.
hast ihn beleidigt, deswegen
Es tut mir leid.
Mike Williams habe ich tatsächlich noch auf dem Zettel,
Oh,
ne?
Mike Williams, okay.
Ja, mal gucken. Also,
Points
ich
per
habe
Game
gerade
könnten gut werden. Die Frage ist halt nur, wann ist er dann mit irgendwas raus, ne?
Ja, gut, okay. Das ist halt das Risiko bei Mike Williams, aber dafür gibst du ja auch maximal einen Viertrunden-Pick aus, wenn du
Ja.
für ihn traden willst in Dynasty oder so, ne? Also, ich glaube, das Risiko ist ziemlich
Ja, absolut.
ja, gering. Nee, und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, ich muss mir gerade entfallen, ich muss beim Aufrufen. Nee, das war letztes Jahr. Das übrigens auch hat bei mir für sehr viel Humor gesorgt, die Awards aus dem letzten Jahr, die
Ah
Prediction.
ja.
Aber das nur so nebenbei.
Das ist sehr gut, weil ich habe sie tatsächlich nicht gefunden. Deswegen hatte ich auch die, also manche Awards nicht da. Das ist sehr schade, weil die hätte ich mir auch sehr gern vorher angeguckt noch.
Ja, also ich war in Versuchung, sie zu löschen. Ja, ich, genau, also noch als Kandidaten habe ich Rico Dowdle tatsächlich.
Oh ja.
Ist halt, ja, kann halt sein, dass du ihn nach Woche 4 droppst, kann halt sein,
Ja.
dass du dich feierst nach Woche 4, ne? Also, ja, so, deswegen, also Dowdle zumindest mal eine Erwähnung wert.
Das ist echt, also das ist schon wirklich spannend, finde ich. Rico Dowdle ist ja, ich weiß gar nicht, ob du so die, ob du so diese Fantasy oder Dynasty, wie soll man sagen, Diskussion so in der Dynasty Bubble mitbekommen hast die letzten 2 Tage, wo es darum ging, ist Rico Dowdle jetzt ein guter Late Round, oder ist das jetzt ein guter Zero RB Pick oder nicht? Und da geht's heiß her zwischen denen, die sagen, Rico Dowdle ist der größte Scheißpick, weil er in 3 Jahren gar nichts gezeigt hat, außer dass er ein ziemlich schlechter Running Back ist für NFL-Verhältnisse. Und denen, die halt sagen, naja, der Rest ist halt bei den Cowboys auch scheiße. Deswegen sollte man ihn schon nehmen. Und ich bin
Ja,
da
gut.
eher auf deiner Seite. Ich sage auch, hey, du musst auch nur der Einäugige unter den Blinden sein manchmal.
Ja, und vor allem, sag mal, was muss man ausgeben? Irgendwie in normalen Redraft-Ligen, wenn du jetzt Zero RB ein 10, 11, 12 Runden-Pick, so, und wenn du siehst, okay, in Woche 1 und 2 passiert da nichts, dann droppst du ihn halt einfach. Also ich seh jetzt, du gibst ja keinen 5-Runden-Pick oder so für ihn aus, also so, oder sowas. Also deswegen, also ist
Ja.
das eigentlich ein bisschen schwachsinnige Diskussion.
Ja, das ist richtig. Sehe ich dann doch auch so. Gut, ich bin gespannt. Hoffen wir, diesmal werde ich sie mir auf jeden Fall schön ablegen hier, die Datei auf unserem Share, und werde das bewundern nächstes Jahr, ob das denn eine gute Sache war oder nicht. Wir werden sehen. Ich würde sagen, wir freuen uns jetzt einfach auf die anstehende Fantasy-Football-Saison, auf die generell anstehende Football-Saison. Phil, erinnere uns mal nochmal, wann bist du nochmal in USA?
Ja, ich flieg am 21.09. und komme dann am, was ist das, 6. Oktober wieder?
Ah ja, am 6. Also du fliegst am Sonntag zurück.
Nee, ja, genau, richtig, ja.
Ah ja, das heißt, einen NFL-Sonntag wirst du dann. Ja gut, da bist du wahrscheinlich rechtzeitig dann zu Hause quasi.
Ja, genau.
Ja, okay. Das heißt, Samstag geht's los, Ortszeit so ein bisschen wahrscheinlich. Oder so Samstagabend irgendwie so wirst du wahrscheinlich los. Oder Sonntag sehr früh.
Ich
Wahrscheinlich, ja.
glaube, wir fliegen über Nacht.
Ah ja, okay. Hochspannend. Ich bin ganz gespannt, was du da dann erzählen wirst. Vorher hören wir uns aber auf jeden Fall noch einmal.
Yes.
Bis dahin haben wir dann auch schon ein bisschen Football gesehen und können ein bisschen Takeaways machen. Bin gespannt, was wir in den ersten 1, 2 Wochen lernen. Es sind ja doch immer die spannendsten der Saison, wenn es wieder
Ja.
neu losgeht, die neuen Rollen klar sind. Zum Beispiel, wie sehen die ganzen Backfields aus? Die Titans haben wir angesprochen, die Bengals haben wir angesprochen, die Cowboys haben wir angesprochen. Chargers, Wahnsinn. Also es gibt eine ganze Menge. Was macht Arthur Smith in Pittsburgh? Was macht er mit Pat Freiermuth? Ich bin schon so gespannt. Ich bin so heiß auf diese 30% Snapshare von Pat Freiermuth, nur damit der Daniel Washington irgendwie da rumscheucht. Oder ich weiß gar nicht, es gibt noch diesen dritten Tight End bei den Steelers, der garantiert genauso viel Targets haben wird wie Pat Freiermuth. Also das wissen wir einfach jetzt schon. Und ich weiß jetzt schon, wie ich mich abfucken werde darüber. Aber genau dafür machen wir den ganzen Spaß hier.
Ja. Gibt's eigentlich bei Pittsburgh schon eine Catchphrase von Russell Wilson? Frage ich nur mal.
Noch glaube ich gar nicht.
Okay. Naja, besser wäre für ihn auch, wenn es keine gibt, aber na gut.
Hey, wie geil ist es eigentlich? Wusstest du, dass bei Sleeper, wenn man da nach Pittsburgh Steelers Tight Ends filtert, so, dann taucht da Eric Ebron noch auf. Also Eric Ebron, ist der irgendwie da im Taxi-Squad oder so?
Ich habe keine Ahnung, aber der war da ja irgendwie, also ich weiß überhaupt nicht, was überhaupt mit Eric Ebron passiert ist. Der ist auch einfach irgendwann aus der Liga gefadet, ne?
Ja, also das ist auch irgendwie crazy. Mysteriös. Ja, wirklich mysteriös gewesen. Hat der einmal
Wer hat Eric 13 Ebron Touchdowns?
Not bad. Okay, gut, ja. Phil, dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Abend. An die Hörer, gute Zeit, genießt den Saisonstart und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, ciao.